HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Es läuft der Countdown zum G20-Gipfel in Buenos Aires. Heute geht es los. Morgen treffen sich dann der amerikanische Präsident und der chinesische Staatschef. Die beiden größten Volkswirtschaften pochen gegenseitig darauf, fair behandelt zu werden.
Aber du zeigst mir keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. Du sagst nicht einmal Pate zu mir.
Also ich glaube schon, dass man sehr angespannt sein muss, wie sich der US-Präsident hier aufführt. Er hat ja mal in einem Interview mit Bob Woodward gesagt, dass wirkliche Macht eigentlich sich dadurch ausdrückt, dass die anderen Angst vor einem haben.
Du verpfeifst nie deine Freunde. Und du hältst immer den Mund.
Maybe he did, maybe he didn't.
Wir bleiben fest an der Seite Saudi-Arabiens. Dies gelte unabhängig davon, ob der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman vom geplanten Mord an Jamal Khashoggi Kenntnis hatte oder nicht.
Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen, gut, nichts Besonderes.
Ich war auch immer fair zu dir. Ich habe nebenbei meine Sachen getrieben, aber ich habe nie was gegen dich gemacht, Frank. Niemals. Aber du.
Vor 50 Jahren hat mir die Leningrader Straße beigebracht, wenn eine Schlägerei unvermeidbar ist, dann muss man als Erster zuschlagen.
Zehn Jahre nach dem ersten G20-Gipfel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ausgerechnet in Buenos Aires, in einem Land in der Krise. Wie passend zum 13. Gipfel in diesem Format. In der ersten Reihe die Rüpel in Nadelstreifen, denen wir die brisante Weltlage zu verdanken haben. Trump, Putin, Erdogan, dazwischen noch der saudische Kronprinz, der als erster angereist ist und bei dem niemand weiß, wie man eigentlich mit diesem ungeliebten, aber doch so finanzstarken Gast umgehen soll. Die aktuellen Probleme wie der Handelskrieg zwischen den USA und China und die Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine werden den Teilnehmern kaum Zeit lassen für das Thema, das es eigentlich ja sein soll. Die Zukunft der Arbeit zum Beispiel, den Aufbau von Infrastruktur für eine prosperierende Wirtschaft und die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln. Der französische Präsident wird zwar dabei sein, fürchtet aber, dass dieses internationale Treffen nutzlos bleiben wird. Nur eines ist sicher, die Sicherheitsmaßnahmen werden wieder Millionen kosten. Eine feine Gesellschaft. G20-Gipfel in Argentinien, HR2 Kultur der Tag. Die Kanzlerin ist wegen einer Panne an der Regierungsmaschine zu spät angereist und hat dadurch ihr eigentlich geplantes Vier-Augen-Gespräch mit dem chinesischen Staatschef schon verpasst. Das komplette Kommunikationssystem in ihrem Flieger, der Konrad Adenauer, war ausgefallen. Sie und Vizekanzler Olaf Scholz und eine Schar von Begleitern wurden also erstmal zurückgeflogen nach Köln. Von dort ging es nach Madrid und dann mit einem Linienflug weiter nach Buenos Aires. Das wollen wir mal nicht als böses Omen nehmen für diesen Gipfel. Gäbe es doch schon das, was unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist vorschlägt. Einen gemeinsamen Flug der Europäer.
Angela Merkel im Bruchflieger. Warum tut sie sich das an? Es gibt doch europäische Lösungen. Staatsbesuche und Gipfel als Pauschalreise. Merkel, Macron, Juncker und die anderen, alle mit an Bord. Ein nagelneuer blauer EU-Flieger muss her. Und dann reisen alle wie im Kegelclub. Ganz vorn ein Paar, das ein bisschen für sich sein will.
Lieber Emmanuel.
Cher Angela.
Westlich in Europa kocht die Wetterküche. Schauen wir mal.
Wir haben schon viele Schlachten geschlagen.
C'est que l'Europe doit être unie et déterminée.
Auf ein einiges Europa kommt es an, auch in der Luft.
Man muss mit den Ländern sprechen. Wir können nicht von uns aus alleine über die Länder sprechen.
Wichtigste Frage für Chef-Steward Jean-Claude Juncker: Fenster, Mitte oder Gang?
Wer bekommt ihn wohin, der letztendlich hin möchte?
Nicht einfach, weil wir es nicht schaffen, uns zu einigen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und wir melden uns später.
Aber wer darf überhaupt mit?
First is, no migrants more in.
Noch so ein Wort und Viktor Orban aus Ungarn fliegt.
We need good answer against the blah 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 of the populists.
Long day, long night.
Noch eine Frage, sind Schweden dabei?
Die sind gerade in einer heftigen Regierungskrise. Theresa May aus London ärgert sich, dass ihre Handtasche nach oben muss.
Of course, I want to see us able to move on.
Sie hat den Sitz am Notausgang.
Der Brexit ist nicht das Ende.
We need to work all together.
Wenn wir das schaffen, schieben wir ja gleich zurück, lassen die Triebwerke an.
Ganz hinten Giuseppe Conte aus Italien.
Oggi è un giorno molto importante.
Ein wichtiger Tag für den Premier, weil er bald wieder auf den Boden der EU-Regeln landet.
Es hat noch kein Passagier geschafft, vor uns am Terminal zu sein.
Die mögen das nicht, fremdbestimmt zu werden.
Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord.
Also wir sind gut beschäftigt, aber auch guten Mutes, dass wir Europa neuen Schwung verleihen.
Den neuen EU-Flieger bezahlt natürlich EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger.
Hoffentlich ein Ort der Stabilität.
Tschüss, Servus und auf Wiedersehen.
Ja, diesen blauen Flieger gibt es leider noch nicht und deswegen ist es so gekommen, dass die Kanzlerin verspätet zum G20-Gipfel anreist. Sie stößt erst zum Abendessen zu der Runde in Buenos Aires. Der ganze Zeitplan auch vor Ort ist dadurch durcheinander, denn die Gespräche am Rande der Konferenz, die sind ja für die Staats- und Regierungschefs das eigentlich Bedeutsame. Und nachdem Trump schon kurzfristig sein Gespräch mit Putin abgesagt hat, wird das Gespräch zwischen Merkel und Putin umso wichtiger. Ihr kommt da eine Vermittlerrolle zu im Ukraine-Konflikt. Angela Merkel, die Frau, die so gut kann mit den Mächtigen dieser Welt, sie ist umgeben von irgendwie doch zwielichtigen Figuren in der internationalen Politik. So wie Putin eben, der im eigenen Land gefeiert und verehrt wird, den wir uns aber durchaus auf einer Fahndungsliste vorstellen können, so wie manch anderen Mächtigen. Und deshalb haben wir unsere Korrespondenten gebeten, von einigen eine Art Steckbrief anzufertigen. Beginnen wir also mit Putin. Geboren am 7. Oktober 1952 in St. Petersburg, Auslandsspion in der Nähe von Dresden, später Chef des Geheimdienstes FSB und dann Premierminister und im Jahr 2000 Präsident der Russischen Föderation.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Die Gossensprache des einfachen Volkes muss Putin gar nicht erst lernen, sagt er doch selbst, als Hinterhofschläger habe er sich behaupten müssen. Im Zweiten Tschetschenienkrieg ist er gnadenlos. Die russische Luftwaffe legt Grosny in Schutt und Asche. Wir werden die Terroristen überall hin verfolgen, wenn sie am Flughafen sind, dann am Flughafen. Aber Entschuldigung, wenn sie auf der Toilette sind, dann erwischen wir sie auf dem Klo. Das war's. Kaum im Amt baut Wladimir Putin im Land eine neue Machtstruktur auf. Oppositionelle fliehen ins Ausland. Wer aufbegehrt, landet im Lager wie der Oligarch Chodorkowski. 10 Jahre bleibt er hinter Gittern. Die Medien werden gleichgeschaltet, ein neuer Zar regiert. Alle hören auf sein Kommando. Russland hat wieder einen starken Mann. Putin sorgt für Ordnung. Russland wird zu einer Großmacht. Das Militär wird aufgerüstet, die Atomstreitkräfte modernisiert. Der Aggressor muss sich im Klaren darüber sein, die Vergeltung ist unausweichlich. Er muss wissen, wir werden ihn ausradieren. Wir sind dann die Opfer und werden als Märtyrer ins Paradies kommen. Aber die Angreifer hingegen, die werden einfach nur verrecken. Und die hätten nicht einmal Zeit zu bereuen. Putin verlangt absolute Loyalität. Wer Russland verrät, muss das mit dem Leben bezahlen. Wie der ehemalige Geheimagent Alexander Litwinenko, der in London mit Plutonium vergiftet wurde. Die Herzen seiner Landsleute erobert Wladimir Putin 2014, als er die Krim annektiert. Danach wollte man noch bis nach Odessa durchmarschieren. Die Idee von Novorossija, von Neurussland, stand im Raum. Russische Streitkräfte aber kamen nur bis zum Donbass. Die Ukraine leistete Widerstand. Der Umsturz auf dem Maidan, aus Sicht Putins ein Vergehen gegen Russland, natürlich vom Westen unterstützt. Der Abschuss der Malaysian Airlines über der Ostukraine durch russische Separatisten, die versuchte Vergiftung des ehemaligen Spions Skripal, die ständigen Hackerangriffe und die Versuche, Wahlen in Europa und auch in den USA zu beeinflussen, all dies würde auf einem Steckbrief des Wladimir Putin stehen, der im Westen veröffentlicht würde. In Russland hingegen glaubt man dem russischen Präsidenten, der sagt, das alles sei doch nur frei erfunden, um Russland zu schaden. Fake News, auch auf einem Steckbrief, mehr nicht.
Hermann Krauses Putin-Steckbrief. Eine feine Gesellschaft beim G20-Gipfel. Die Kanzlerin also verspätet, Putin vielleicht erleichtert, dass Trump das Treffen mit ihm abgesagt hat, vielleicht aber auch angefressen, dass ihn der amerikanische Präsident so abserviert. Und wer muss beim Abendessen neben dem saudischen Kronprinzen sitzen? Martina Butler in Buenos Aires, wie ist denn die Atmosphäre auf dem Gipfel, der ohne Kanzlerin starten muss?
Also jetzt sitzen im Endeffekt bei der ersten Arbeitssitzung die Staats- und Regierungschefs zusammen, haben auch schon das offizielle Foto gemacht zur Begrüßung. Das heißt, so langsam kommt die ganze Sache in Fahrt, aber es gibt hier natürlich viele Streitthemen. Ukraine-Konflikt, die Khashoggi-Affäre, Handelsstreit. Also es gibt hier natürlich ein paar, ich sage mal, Klippen, die manche versuchen zu umschiffen. Zum Beispiel, ob sie auf den saudischen Kronprinz treffen, mit ihm reden oder auch nicht. Zum Beispiel haben Macron und May, Theresa May angekündigt, dass sie zum Beispiel mit dem saudischen Kronprinz reden wollen. Andere, wie zum Beispiel Donald Trump, sagen, nee, ich habe keine Zeit dafür. Also der versucht, das eher sozusagen an der Seite wegzuschieben. Aber ganz eindeutig, hier fehlt Angela Merkel, denn die hat eine gewichtige Rolle hier zu spielen. Und wie wichtig ihr das selber ist, hierher zu kommen und wie wichtig ihr diese Gespräche sind, kann man, denke ich, auch daran ablesen, dass sie sich selbst für einen Tag noch auf den Weg macht.
Im Linienflug nach Hamburg hatte man sich ja schon gefragt, ob es wirklich sinnvoll ist, so einen Gipfel mitten in einer Metropole abzuhalten. Nun also Buenos Aires, die 3-Millionen-Stadt, in der man sogar alle für heute geplanten Operationen abgesagt hat, für den Fall, dass die Krankenhauskapazitäten nach einem Anschlag gebraucht würden. Überschatten die Sicherheitsvorkehrungen wieder alles?
Also bis jetzt überschatten sie den G20-Gipfel noch nicht. Wir haben gerade vor wenigen Minuten gehört aus der Innenstadt, dass immer mehr Demonstranten gerade anreisen. Es wird hier in wenigen Stunden eine Großdemo geben. Großdemo heißt in diesem Fall, dass die Organisatoren 100.000 Teilnehmer erwarten. Für argentinische Verhältnisse ist das eher eine kleine Nummer, denn hier kommen auch mal gut 500.000 Menschen zusammen, wenn es eben Demonstrationen auf der Straße gibt. Das heißt, die Argentinier legen alles daran, dass sie hier die Stadt hermetisch abriegeln. Die Flughäfen sind geschlossen. U-Bahnen fahren seit gestern nicht mehr. Man kommt an den Barrikaden in der Innenstadt zum Teil nicht vorbei. Man versucht also das Ganze im Endeffekt so ruhig wie möglich zu halten. Aber gleichzeitig ist heute am Vormittag in Argentinien bekannt geworden, dass die Polizei in einem ausgebrannten Taxi Dutzende Brandsätze gefunden hat. Das heißt, es gibt also offenbar doch diejenigen, die so etwas wie ein zweites Hamburg hier womöglich kreieren wollen. Und das ist jetzt das, worauf natürlich viele mit Spannung warten. Bleibt es ruhig oder knallt es womöglich?
Und dann haben wir gehört, gab es ein kleines Erdbeben, was in Buenos Aires spürbar war. War das ein Schock für die Teilnehmer?
Ehrlich gesagt nicht. Also wir mussten uns als Journalisten erst einmal, als wir die Agentur gesehen haben, angucken und haben gesagt, hast du was davon gemerkt? Also ich war selbst mit einem Bus unterwegs, während dieses Erdbeben mit einem Wert von 3,8 auf der Richterskala hier offenbar Buenos Aires erschüttert hat. Und ich habe es weder draußen auf der Straße gemerkt, noch haben die Kollegen, die schon im Pressezentrum waren, das Ganze bemerkt. Also für uns ist die Sache sehr, sehr glimpflich ausgegangen.
Martina Butler aus Buenos Aires, wo die Kanzlerin noch nicht eingetroffen ist, aber wo man sehnsüchtig auf sie wartet. Vielen Dank. Verhandlungen, Unterhändler, große Bosse und Skrupellosigkeit. Nein, jetzt spreche ich nicht vom G20-Gipfel, sondern von Mario Puzo und seinem Roman Der Pate. Das Buch war die Vorlage für den gleichnamigen Film von Francis Ford Coppola. Warum uns dieses Buch im Zusammenhang mit dem Gipfel in Buenos Aires eingefallen ist, hören Sie selbst.
Die Ankunft der Teilnehmer war auf die Zeit zwischen 9:30 und 10 Uhr vormittags festgesetzt worden. Don Corleone, der in gewissem Sinne der Gastgeber war, da er die Friedensgespräche angeregt hatte, traf als erster ein. Pünktlichkeit gehörte zu seinen vielen Tugenden. Mit gegenseitigen Begrüßungen und dem Servieren von Drinks verging fast eine halbe Stunde. Dann endlich konnte Don Corleone seinen Platz an dem polierten Walnusstisch einnehmen. Dies war für die anderen Dons das Zeichen, sich ebenfalls an den Tisch zu begeben. Die Assistenten setzten sich hinter sie, die Consigliori dicht genug, um ihnen im Notfall Ratschläge erteilen zu können. Don Corleone ergriff als erster das Wort. Er sprach in sizilianischem Dialekt. »Kommen wir zum Geschäft. Wir alle, die wir hier sitzen, sind ehrenhafte Männer. Wir brauchen uns gegenseitig keine Versicherungen zu geben, als wären wir Rechtsanwälte.« Er hielt inne. Einige rauchten Zigarren, andere tranken aus ihren Gläsern. Sie alle gehörten zu jenem seltenen Schlag von Männern, die sich weigerten, die Regeln der organisierten Gesellschaft zu akzeptieren, die nicht daran dachten, sich der Herrschaft anderer Menschen zu beugen. Es gab keinen Sterblichen, keine Macht, die ihnen ihren Willen aufzwingen konnte. Es sei denn, es wäre ihr eigener Wunsch. Sie waren Männer, die ihre Freiheit mit List und Mord zu verteidigen wussten. Nur der Tod konnte ihre Entschlüsse ändern.
HR2 Kultur der Tag. Der Luftraum über Buenos Aires also abgesperrt, die Stadt lahmgelegt. Die argentinische Luftwaffe bekommt von einem US-Fernmeldeschiff aus, das vor der Küste liegt, Informationen. Jede ungewöhnliche Bewegung wird erfasst. Der enorme Aufwand, der für die Sicherheit betrieben wird, ist nochmal verschärft worden, wegen der Erfahrungen vom G20-Gipfel in Hamburg im letzten Jahr. Von diesem Gipfel sind schlimme Bilder in Erinnerung geblieben, von Gewalt am Rande der Proteste. Und inhaltlich? Darüber spreche ich mit Professor Cord Jacobeit, Politikwissenschaftler an der Uni in Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Professor Jacobeit.
Ich grüße Sie.
Man muss lange suchen, bevor man etwas Inhaltliches über den G20-Gipfel in Hamburg findet. Die Proteste und Krawalle stehen da eindeutig im Vordergrund. An welche Inhalte erinnern Sie sich?
Naja, wer sich fachlich mit dem G20 und den Inhalten beschäftigt, der wird natürlich auf einige Dinge verweisen können. Da gab es einen Aktionsplan zur Meeresvermüllung, um das einzuschränken. Die G20-Afrika-Partnerschaft mit diesem Compact mit Afrika, Stichwort Flüchtlingsursachenbekämpfung, also die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika verbessern. Es gab eine ganze Reihe von Erklärungen zur Korruption. Und Sie haben natürlich recht, in der öffentlichen Wahrnehmung ist außer den Krawallen von diesem G20-Gipfel in Hamburg nicht viel hängen geblieben.
Was ja schade ist, wenn Sie die ganzen Themen erwähnen. Proteste gab es immer bei den Gipfeln. Ein Slogan der Gegner lautet ja auch, G20 sei Teil des Problems und nicht die Lösung. Wie hat sich denn der Protest verändert über die Jahre?
Der Protest ist natürlich stärker geworden, weil wir es ja auch mit einer internationalen Entwicklung zu tun haben, in der Multilateralismus, also das Kooperieren von Staaten, immer weniger Bedeutung hat. Die gesamten internationalen Regierungsorganisationen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geschaffen worden sind, an vorderster Stelle die Vereinten Nationen, haben an Bedeutung verloren. Viele andere internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation oder eben Verträge, wie jüngst jetzt die Aufkündigung oder angedeutete Aufkündigung des Vertrages zur Begrenzung der nuklearen Mittelstreckenwaffen und viele weitere Beispiele, wenn Sie an den Umweltbereich und so weiter denken, insbesondere die Trump-Administration hat ja der internationalen Zusammenarbeit eine Absage erteilt. Und insofern ist dann dieser G20-Prozess, der ja keine internationale Regierungsorganisation ist. Da gibt es kein festes Sekretariat, es gibt keinen völkerrechtlichen Vertrag, es gibt eben keine sozusagen institutionalisierte Form der Zusammenarbeit. Das ist im Grunde genau das, was diese Welt im Moment verdient hat.
Aber es ist ja ein Stück internationale Zusammenarbeit, auch wenn es jetzt nicht bindend ist. Aber man sitzt ja zusammen und versucht, über die Themen zu sprechen.
Ja, das ist eben genau der Punkt, dass man im Grunde natürlich schon froh ist, wenn diese Staatenlenker die Gelegenheit mindestens einmal im Jahr haben, sich zu sehen, auch wenn das schwierig ist, wie wir an der technischen Ausrüstung der deutschen Regierungsluftwaffenmaschinen sehen können. Und auch an Herrn Trump, der ja im Vorfeld angekündigt hat, Herrn Putin gar nicht treffen zu wollen, obwohl das vorher mehrfach angedeutet worden ist. Naja, es ist allemal besser, dass man spricht, als dass man überhaupt nicht miteinander spricht. Aber wenn wir es eben mit Leuten zu tun haben, so wie Trump das bei dem letzten G7-Gipfel in Kanada gemacht hat, dass er ein Abschlusskommuniqué, eine Abschlusserklärung unterschreibt, aber dann wenige Stunden später auf dem Rückflug per Twitter sagt, nee, er hält sich da nicht dran. Das sind dann schon besondere Umstände, die es auch bei dieser minimalen Form der internationalen Zusammenarbeit sehr schwer machen, dass man da noch irgendwie substanzielle Fortschritt, tatsächliche Errungenschaften erkennen kann.
Aber es ist das Bemühen da für Errungenschaften und im Schlussdokument von Hamburg, da heißt es zum Beispiel, dass unfaire Handelspraktiken und Protektionismus beendet oder zumindest bekämpft werden sollen. Da können wir gleich den Steckbrief von Herrn Trump rausholen. Der steht ja genau dafür mit seinem America First. Hat also auch das Schlussdokument von Hamburg nichts gebracht?
Naja, Herr Trump würde sich jetzt hinstellen und sagen, er hat es ja mit seiner weisen und genialen Verhandlungsführung geschafft, das NAFTA-Abkommen, also das Freihandelsabkommen in Nordamerika mit den USA, Kanada und Mexiko neu zu verhandeln. Und das hat er ja gerade auch im Umfeld jetzt unterschrieben, also in Buenos Aires. Also der würde sich immer natürlich darstellen als jemand, dem sehr an einer Ausweitung des Handels gelegen ist. Das, was im Moment jetzt natürlich auch das große Fragezeichen vor diesem G20-Gipfel ist, ist diese Frage, ob die großen Handelsspannungen, die es gibt zwischen den USA und China, ob die durch eine Begegnung der beiden Staats- und Regierungschefs irgendwie abgemildert werden kann oder ob es da sowas wie einen Durchbruch gibt, diese gegenseitige Überschütten mit Strafzöllen und so weiter, das, was man ja auch schon als Reaktion in der gesamten Weltwirtschaft spüren kann, dass das natürlich nicht ohne Spuren bleibt. Also der Geist von Hamburg ist natürlich im letzten Jahr mit Füßen getreten worden, aber das ist genau dieser Bilateralismus, das ist genau diese Form des Agierens, wo die Welt immer noch dabei ist, sich mühsam dran zu gewöhnen, dass Herr Trump da seine eigene Zugangsweise hat.
Für Sie als Beobachter, was ist geblieben von Hamburg außer den Folgekosten in der Stadt?
Ganz sicher die Einsicht, dass man einen solchen Gipfel in einer deutschen Großstadt nicht wieder halten wird. Das dauert nun natürlich auch noch einige Jahre, bevor man da das nächste Mal an der Reihe ist. Die G20 sind, wie sie sind. Sie sind eben ein selbstlegitimiertes Gremium, ein Club. Sie sind keine richtige internationale Regierungsorganisation. Die Welt hat es im Moment nicht besser verdient. Wenigstens diese Gelegenheit zum Austausch gibt es noch. Und daran sollten wir dann wohl auch festhalten.
Kurt Jakobait, danke nach Hamburg. Der Steckbrief von Donald Trump fällt im Vergleich eher harmlos aus. Was auffällt ist, dass er sich in Gesellschaft von Menschen, die mit Demokratie nicht viel am Hut haben, so wohlfühlt.
Kritiker des US-Präsidenten werfen Trump vor, mit ihm rutsche das Land in Richtung Autokratie. Sie unterstellen ihm eine gewisse Schwäche für Despoten, wie Nordkoreas Diktator Kim. Ein kluger Kerl und großartiger Verhandlungspartner, sagte Trump nach einem Treffen mit Kim. Bei Chinas Präsident Xi amüsiert ihn das Amt auf Lebenszeit. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman ist für Trump ein Freund auf Basis gemeinsamer Werte. Und den russischen Präsidenten Putin hielt Trump schon im Wahlkampf 2016 für ungefährlich. Ist Präsident Trump vorbereitet? Putin kommt vom KGB, dies und jenes. Wisst ihr, Putin ist in Ordnung. Das Treffen mit Putin am Rande des G20-Gipfels hat Trump trotz Ukraine-Krise offenbar erst auf Druck aus dem Weißen Haus abgesagt. Die Unterstützer des Präsidenten schätzen ihn einmal mehr als besonders unkonventionell. Dazu gehört, dass Trump der Meinung ist, dass jeder in der US-Administration für ihn arbeitet. Bis vor einem Jahr sprach er häufig von seinen Generälen und seinem Militär. Den gefeuerten FBI-Chef James Comey soll er gebeten haben, Loyalität zum Präsidenten zu erklären. Das Weiße Haus bestreitet die Darstellung. Trump hatte Ex-Justizminister Sessions zum Vorwurf gemacht, dass der sich in den Russland-Ermittlungen für befangen erklärte. Der Präsident war dagegen der Auffassung, Sessions sei eine Art persönlicher Anwalt des Präsidenten, der Gefahren abwendet. Der Kommentator Mark Shields warnt davor, dass Trump immer wieder Grenzen einreißt. Es ist einfach dieses klassische Verhalten eines New Yorker Bullies, ohne voreingenommen klingen zu wollen. Sag irgendetwas, tue, was du magst. Das Wichtigste im Leben ist es, zu gewinnen. Um den Kurs durchzuhalten, hat die Trump-Administration ein lockeres Verhältnis zur Wahrheit. Beraterin Kellyanne Conway prägte den Ausdruck von den alternativen Fakten. Zu Trumps Mitarbeitern, die sich mittlerweile in Verfahren schuldig bekennen mussten oder angeklagt worden sind, gehören zwei Kampagnenmanager aus der Zeit des Präsidentschaftswahlkampfs, ein nationaler Sicherheitsberater und ein persönlicher Anwalt. Ob Trump eine Rolle spielt in den Verfahren, ob er versucht hat, die Justiz bei ihrer Arbeit zu behindern, muss sich erst noch zeigen. Der Präsident hat zumindest der Justiz eine Hexenjagd vorgeworfen und die falsch berichtende Presse zum Volksfeind erklärt.
Wanted, Donald Trump, Thorsten Teichmann. HR2 Kultur der Tag. Heute eine Sendung zum G20-Gipfel in Argentinien, zu der feinen Gesellschaft, die dort versammelt ist. Trump hat ja schon vor dem Gipfel klargemacht, dass er sich nicht verantwortlich fühlt für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Da soll die Kanzlerin ran, meint Trump. Im anderen großen Konflikt, der diesen Gipfel überschattet, dem Handelskrieg zwischen den USA und China, da kann er niemanden sonst schicken. Das liegt in seiner Hand, wie es da weitergeht. Thomas Bierling ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Trump mag solche Gipfel ja nicht besonders, was auch nicht verwundert, weil da Gemeinsamkeiten die Hauptrolle spielen und nicht America first. Gibt es etwas, was sich Trump von G20 versprechen könnte? Hat er sich schon mal positiv geäußert irgendwie?
Ja, eins mag er natürlich an Gipfeln schon. Das ist dieser ganze Pomp, dieses Treffen mit anderen Staatsführern im Mittelpunkt stehen, Presse, Medienaufmerksamkeit bekommen. Das ist schon das Seine. Was er nicht mag, und da haben Sie natürlich völlig recht, Frau Renk, ist die Abstimmung mit anderen. Aber er wird den Gipfel ja eröffnen mit der Unterzeichnung dieses Abkommens zwischen Kanada, den USA und Mexiko über eine Handelsvereinbarung. Und die sieht er jetzt als ersten Triumph seiner Handelspolitik, die er jetzt durch diese Unterschrift und die öffentliche Aufmerksamkeit auch öffentlich zelebriert.
Also da gibt's gleich mal schöne Bilder von der feinen Gesellschaft. Nach der Spieltheorie habe ich gelesen, habe Trump alles richtig gemacht. Erst den Druck erhöhen, bevor es in die Verhandlungen geht. Das war auf China gemünzt. Beherrscht Trump denn noch, was er mit China angezettelt hat?
Nicht wirklich. Natürlich, die USA sind nach wie vor die wichtigste Volkswirtschaft der Welt. Aber mit China ist ihm natürlich mittlerweile eine zweite ökonomische Supermacht entstanden. Und die lässt sich weniger leicht herumpushen, als man das etwa mit Mexiko oder Kanada tun kann, die ja im Letzten auf diesen riesigen amerikanischen Markt angewiesen sind. Das heißt, da wird Trump sich nicht so leicht tun mit den Chinesen, zumal die natürlich auch hypernationalistisch agieren unter Xi Jinping und die Amerikaner zunehmend als Konkurrenten, Rivalen, zum Teil als Gegner porträtieren. Da kann man sich auch innenpolitisch nicht erleisten, in China zu schnell einzuknicken gegenüber den USA.
Aber immerhin, die beiden setzen sich an einen Tisch im Zusammenhang mit G20. Mit Putin hat Trump das Treffen ja abgesagt. Wie bewerten Sie das?
Dahinter steckt, glaube ich, bei Trump keine größere Strategie. Seine Putin-Freundlichkeit ist ja wohl dokumentiert und geht über viele Jahre zurück. Das hat was mit kommerziellen Interessen zu tun. Das hat aber auch mit seiner Liebe für diese Art der diktatorischen Führung zu tun. Trump will hier sich erstmal distanzieren, weil die Untersuchungen des Sonderermittlers in den USA, Herrn Mueller, immer näher an ihn rankommen und ihm da eine Zusammenarbeit, eine Absprache, Collusion ist das englische Wort dafür, mit den Russen unterstellt wird. Und dadurch will jetzt Trump, indem er sich nicht mit Putin trifft, eine gewisse Distanz zu Russland einziehen lassen.
Das heißt, hinter den Kulissen sind da möglicherweise trotzdem Absprachen gelaufen.
Das wissen wir nicht wirklich. Es gibt ja im Moment durchaus Streitpunkte zwischen den beiden Ländern, aber Amerika ist in diesen Fragen nicht wirklich verlässlich. Er hat ja auch Angela Merkel aufgerufen, jetzt in dem Streit zu vermitteln zwischen der Ukraine und Russland. Also da hält er sich dann auf einmal ganz schnell raus, etwas, was er vorher nie getan hätte, weil ihm das ein zu heißes Eisen ist und vielleicht dann auch die Beziehungen zu Putin gefährdet würden.
Verlässlichkeit ist ja ein gutes Stichwort. Auf eines kann man sich verlassen, dass man sich auf Trump eben nicht verlassen kann. Und man hat den Eindruck, dass er dieses Image richtiggehend kultiviert.
Ja, Trump ist der am leichtesten zu durchschauende Präsident, den wir je in der US-Geschichte hatten. Er hat im Grunde nur 3-4 Verhaltensweisen, die er an den Tag legt. Und Unzuverlässigkeit, Überraschungseffekt, das ist eine ganz wichtige Charakteristik dieses Präsidenten. Das heißt, mit dem Unerwarteten kann man bei ihm immer rechnen. Das ist eine Methode seines Regierens, möglichst schnell ablenken, möglichst schnell auf andere Themen kommen, wenn man unter der Kritik gerät. Das ist typisch Trump.
Es gibt Beobachter, die sagen, wie dieser Konflikt mit China ausgeht, das hängt auch von der Tagesform Trumps ab. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, oder?
Dem würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Es hängt schon davon ab, welcher Deal dort am Ende rauskommt. Dass China in der Weltwirtschaft hochproblematisch ist, das haben wir Europäer auch immer wieder erfahren müssen. Unsere Patente sind dort nicht geschützt. Wir können dort nicht so investieren, wie die Chinesen bei uns investieren können. Das heißt, wir wurden in den letzten 15 Jahren von China schon nicht wirklich gleich und fair behandelt.
Professor Stefan Bierling von der Uni Regensburg, ich danke Ihnen. Und damit zurück zur Mafia-Geschichte um Don Corleone aus Der Pate.
Alle Dons ergriffen das Wort. Alle beklagten sie den Rauschgifthandel als etwas Unangenehmes, das ihnen Ärger bereiten würde, waren sich aber darin einig, dass man ihn nicht unterdrücken konnte. In diesem Geschäft war einfach viel zu viel Geld zu verdienen. Und folglich würde es immer Männer geben, die alles riskierten, um mitzumachen. Das lag nun einmal in der Natur des Menschen. Endlich wurde beschlossen, den Rauschgifthandel zu gestatten. Don Corleone sollte ihm im Osten gesetzlichen Schutz verschaffen. Nachdem dieses Problem aus der Welt geschafft war, konnte sich die Konferenz anderen Fragen von größerem Interesse zuwenden. Es wurde beschlossen, dass bei folgenschweren Problemen, beispielsweise bei unvermeidbaren Exekutionen, die öffentliche Empörung auslösen könnten, die Zustimmung des Rates notwendig war. Die Familien sollten ferner auf Verlangen einander Hilfe leisten, zum Beispiel Scharfrichter zur Verfügung stellen oder bei der Verfolgung bestimmter Pläne technische Assistenz gewähren, worunter auch die Bestechung von Geschworenen fiel, die unter Umständen lebenswichtig sein konnte. Die Diskussionen, die auf höchster Ebene, aber in zwangloser Form abgehalten wurden, beanspruchten Zeit, sodass man für Lunch und Drinks Pausen einlegen musste.
Wo wir gerade beim Thema sind, Exekutionen, die öffentliche Empörung auslösen könnten. Was das angeht, war die Mafia wesentlich besser vorbereitet als der Kronprinz in Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Er ist der Gast bei diesem G20-Gipfel, dem die wenigsten die Hand reichen wollen. Aber trotz des Mordes an Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul vor wenigen Wochen, mischt sich bin Salman unter die anderen Mächtigen. Dass er dazugehört, das haben die letzten Wochen gezeigt. Kein Land möchte auf Geld oder Öl aus Saudi-Arabien verzichten müssen. Ein diplomatischer Drahtseilakt, bei dem sich so mancher erstaunlich schwindelfrei zeigt. Die haben wohl seinen Steckbrief nicht gelesen.
Mohammed, Sohn des Salman, Thronfolger des saudischen Königs, 33 Jahre alt, Vater von 4 Kindern, Spitzname Mohammed Knochensäge. Nach Recherchen des amerikanischen Geheimdienstes CIA mit hoher Wahrscheinlichkeit Auftraggeber der Zerstückelung des saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi. Ort der Tat, das saudische Konsulat in Istanbul. Tag der Tat, 2. Oktober 2018, zwischen 13.14 Uhr und 13.22 Uhr Ortszeit. Beweisstück, die Tonbandaufnahme des türkischen Geheimdienstes, der das saudische Konsulat abgehört hat. Überreste des Ermordeten nicht auffindbar, möglicherweise in Säure aufgelöst, Spurensicherung also unmöglich. Einen schriftlichen Befehl für die Zerstückelung Khashoggis gibt es nicht, aber ein Telefonat aus dem saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober nach Riad sagt dem Boss, das Werk ist vollbracht. Mohammed bin Salman ist der Boss in Saudi-Arabien. Militär und Geheimdienst unterstehen seiner Kontrolle. Mohammed bin Salman erkennt man in westlicher Gesellschaft leicht. Das auffälligste, die rot-weiß gewürfelte Gutra, seit den frühen 70er Jahren in Deutschland als Palästinenserfeudel bekannt, wird mit einer schwarzen Kordel entlang der oberen Hälfte des Schädels festgezurrt, schützt vor Wüstenwinden und anderen Zumutungen der Natur. Nachteil trägt jeder am persischen Golf, jedenfalls alle, die nicht Perser sind. Steckt unter der Gutra immer ein kluger Kopf? Nach Ansicht des Schwiegersohnes des amerikanischen Präsidenten unbedingt ja. Jared Kushner duzt die Knochensäge, die beiden verstehen sich. Schwiegervater Trump versteht Mohammed bin Salman noch viel besser, vor allem dessen Liebe zu amerikanischer Kriegstechnik. Ob Siemens-Chef Joe Kaeser einer Einladung zur Falkenjagd mit dem saudischen Kronprinzen folgen würde? Wenn der Vogel auf den Namen Future Investment hört, bestimmt. Zur Mitnahme einer schnurlosen elektrischen Knochensäge RS3 mit Akku, wird aber dringend geraten, gibt es schon für 179,90 Euro im Versand. Der Tod und die Knochensäge. Im Jemen, ein Nachbarland Saudi-Arabiens, können sie darüber viel erzählen. Dort führt der saudische Kronprinz einen grausamen Krieg, offiziell gegen Rebellen, tatsächlich aber gegen die Zivilbevölkerung. Die Folge, im Jemen hungern Hunderttausende, sie leiden zusätzlich unter dem verheerendsten Choleraausbruch seit Menschengedenken. Folgerichtig heißt dieser Krieg beim saudischen Militär erneuerte Hoffnung. Ob dieser Krieg wohl mal endet? Nicht, solange Waffen in die Region exportiert werden, es sind auch deutsche Waffen. Und wer schüttelt der Knochensäge jetzt auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires die Hand? Alle.
Claudia Sauter mit einem Steckbrief von Mohammed bin Salman. Dieser Mann hat schon für große Aufregung gesorgt, bevor der Gipfel überhaupt losging. Er war vor allen anderen angereist und hat sich garantieren lassen, dass man ihn nicht festnehmen würde. Vielleicht ist bin Salman ja tatsächlich auch zum G20-Gipfel gereist, weil er weiß, dass er sein Land für eine Zeit nach dem Öl vorbereiten muss. Weil er weiß, wie dringlich Fragen des Umweltschutzes, der Ernährung und der Zukunft der Arbeit gerade für sein Volk sind. Dr. Katharina Gnad ist Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung und sie schaut genau auf diese Inhalte, um die es beim G20-Gipfel ja auch gehen soll. Wir sehen die Staats- und Regierungschefs in diesen zwei Tagen des Gipfels. Was wir nicht sehen, ist die ganze Arbeit, die von ganz anderen gemacht wird, und die hat Frau Gnad im Blick. Schönen guten Abend, Frau Gnad.
Guten Abend.
Wenn wir also die feine Gesellschaft, wie wir sie heute genannt haben, wegdenken, was ist denn dann eigentlich G20? Wer sind diese sogenannten Sherpas, die Unterhändler?
Also die feine Gesellschaft wird gestützt von einem regelrechten Maschinenraum, der das ganze Jahr über arbeitet. Da gibt es Ministertreffen das ganze Jahr über und es gibt in vielen Ministerien in den G20-Ländern Abteilungen, die sich das ganze Jahr über damit beschäftigen, wo man kooperieren kann, wo man sich austauschen kann. Und das wird vor allem dann von den sogenannten Sherpas auch an die anderen Sherpas der anderen Länder getragen. Und da wird auch schon im Vorfeld sehr viel verhandelt.
Mhm. Wie sehen solche Verhandlungen aus? Trifft man sich denn da auch innerhalb der Sherpas?
Da trifft man sich auch innerhalb der Sherpas. Ein paar Wochen vorher, also auch über das Jahr verteilt, aber ein paar Wochen vor dem Gipfel wird es dann relativ ernst und man trifft sich dann im Sherpa-Kreis, um an den sogenannten Kommuniqués, also den Abschlusserklärungen, zu arbeiten. Auch diese Texte werden vorbereitet.
Also das sind die Menschen, die die eigentliche Arbeit machen. Wie ist das denn, welche Themen werden da bearbeitet? Wird da über das Jahr ergänzt? Bringen sich die Staatschefs da irgendwie ein?
Die Agenda der G20 ist ziemlich flexibel. Das heißt, jedes Land, was die Präsidentschaft hält, es ist immer ein anderes Land, Entschuldigung, jedes Jahr ein anderes Land, dieses Land bestimmt erstmal maßgeblich, was es auf die Agenda setzen will. Mhm. Es gibt natürlich traditionelle Themen wie Wirtschafts- und Finanzpolitik, die wird man jedes Jahr wiederfinden. Und dann gibt es Steckenpferde von Ländern, also sei es Gesundheit oder sei es Klimaschutz, den einzelne Länder dann besonders auf die Agenda setzen.
Jetzt haben wir im Moment das Gefühl, der Gipfel wird dominiert vom Konflikt zwischen den USA und China und von dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Aber das sind ja Themen, die eigentlich gar keine Rolle spielen sollten. Was sind die eigentlichen Themen, die Argentinien auf die Agenda gesetzt hat?
Also es sind auch diese Agenda oder dieser Gipfel funktioniert auch, um akute Themen auf die Agenda und auf den Gipfel zu bringen. Also von daher ist das nicht völlig ungewollt, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Aber es gibt die langfristige Agenda und das sind natürlich Themen wie Handelspolitik. Da gibt es zwischen den G20-Staaten sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Handelspolitik aussehen kann. Dazu gehört Migration und dazu gehört auch der Klimaschutz. Das sind so die langfristigen Themen, an denen die G20 arbeiten. Und auch Argentinien hat sich diesen Themen verschrieben.
Wenn das alles so im Vorfeld schon abgeklärt ist, wenn da so viele Leute dran arbeiten, kann einer wie Donald Trump da irgendetwas anrichten, wenn er die Abschlusserklärung zum Beispiel wieder nicht unterschreibt oder auf dem Heimflug feststellt, dass er seine Zustimmung zurückziehen möchte?
Das führt natürlich zu Frustration, wenn man dann das hart Erarbeitete mit einem, sage ich, Tweet zunichte macht. Aber diese G20-Treffen und auch die Arbeit, die in dem ganzen Jahr passieren, die werden natürlich nicht sofort ungültig gemacht davon, dass man keine Abschlusserklärung hat. Darauf gucken viele, darauf guckt auch die Öffentlichkeit und man möchte natürlich was zeigen, wenn dann alle schon auch in einer Stadt zusammenkommen. Aber letztendlich funktioniert die G20 auch, indem man sich austauscht und da geht es nicht immer nur darum, zu gemeinsamen Erklärungen zu kommen.
Wenn man Dinge auf die Agenda setzen kann, wenn man die Präsidentschaft hat als Land, also so wie Argentinien jetzt, kann man sich davon denn auch irgendwelche Vorteile versprechen? Ist das attraktiv für die Länder, diese Präsidentschaft zu übernehmen?
Es ist natürlich erstmal sehr viel Arbeit, das darf man nicht vergessen. Es ist ja ein sehr, sehr großes Themenportfolio und das fällt manchen Ländern natürlich leichter, so große internationale Treffen auszurichten. Aber ein Land, was die Präsidentschaft hat, ist natürlich auch sichtbar. Die Welt guckt auf die Stadt oder auf das Land. Diese Präsidentschaft tourt auch sozusagen im Jahr davor in alle anderen Ländern und stellt ihre Ideen vor. Das heißt, wenn man bereit ist, diese Arbeit auf sich zu nehmen als Land, gibt es schon Möglichkeiten, sich selbst, sein Land und die Politiken, die man gerne vertreten möchte, weiter in den Vordergrund zu rücken, als es vielleicht in anderen Jahren möglich ist.
G20 gibt es jetzt seit 10 Jahren in diesem Format, trifft man sich, und fast genauso alt sind auch die Proteste dagegen. Was haben die verändert? Sie haben ja diese ganzen Gipfeltreffen im Blick.
Die Proteste zeigen einfach, dass dass dort das Gefühl da ist, dass dort was entschieden wird, dass dort ein Machtzentrum dann ist. Deshalb ist es verständlich, dass sich viele mit ihren Protesten und Kritiken an diese Gipfel wenden. Es hat die Gipfel natürlich dazu gebracht, dass sie mittlerweile Hochsicherheitszonen sind. Das heißt, die Gipfel sind dadurch teurer geworden, die sind dadurch komplizierter geworden. Das ist so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel, was da gespielt wird. Wenn die Proteste wegfallen würden, wäre es wahrscheinlich auch ein Indikator dafür, dass diese Gipfel einfach nicht mehr als so wichtig angesehen werden. Von daher müssen die Staats- und Regierungschefs diese Proteste wahrscheinlich einfach in Kauf nehmen.
Also ist es quasi auch ein Stückchen Anerkennung, wenn viele Leute dagegen auf die Straße gehen.
Ja.
Im nächsten Jahr ist dann Japan dran. Was steht da möglicherweise im Vordergrund?
Japan ist auch eine wichtige Wirtschaftsnation und dort werden auch die klassischen Themen Wirtschafts- und Handelspolitik im Vordergrund stehen. Aber die G20 beschäftigt sich auch manchmal mit großen langfristigen Strukturfragen, wie zum Beispiel Überalterung der Gesellschaft, demografischer Wandel. Und das sind Themen, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass Japan da auch Gesundheit, dass das Themen sind, die Japan auch mit auf die Agenda setzen könnte. Aber man kann auch davon ausgehen, dass vor allem Klimaschutz weiterhin auf der Agenda sein wird.
Dr. Katharina Gnad beobachtet schon seit Jahren die G20-Gipfel. Herzlichen Dank. Einer aus der feinen Gesellschaft fehlt ja noch für unsere kleine Steckbriefsammlung. Wieder einer, der in seiner Heimat von vielen sehr positiv gesehen wird. Bei uns genießt er weniger großes Ansehen. Bei uns konzentriert sich sein Image auf das, was auf einen Steckbrief passt.
In der Türkei nennen sie ihn den Uzun Adam, den langen Mann. Präsident Recep Tayyip Erdogan überragt mit seinen 1,85 Meter viele seiner Landsleute. Innenpolitisch greift er hart durch. Zehntausende wurden seit dem Putschversuch vor gut 2 Jahren wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Türkei ist unter ihm in der Liste der Pressefreiheit weit nach hinten gerutscht. Er selbst sieht das völlig anders.
Bakın buradan tüm dünyaya.
Ich möchte der ganzen Welt ganz offen verkünden, nirgendwo auf der Welt sind die Medien so frei wie in der Türkei. Sie dürfen beleidigen, anschwärzen, rassistisch sein, Menschen verunglimpfen. Und das jeden Tag. Ich und meine Familie haben selbst diese Erfahrung gemacht.
Wie clever Erdogan agieren kann, hat sich zuletzt im Fall Jamal Khashoggi gezeigt. Der saudische Journalist war im Istanbuler Konsulat seines Landes ermordet worden. Erdogan nützte das, um Stimmung gegen den saudischen Kronprinzen zu machen und sich selbst als großen Aufklärer des Falls zu inszenieren. Erdogan will sich unter den Mächtigen sehen. Er hat es geschafft, bei den Syrien-Gesprächen in Astana mit den Präsidenten von Russland und dem Iran, Putin und Rouhani, an einem Tisch zu sitzen. Und er war erst vor einem Monat Gastgeber eines Vierergipfels mit Merkel, Macron und Putin in Sachen Syrien. Es ist eine beachtliche Karriere, die er hingelegt hat. Schließlich kommt er aus einer bodenständigen Familie und ist tief religiös. In den 80ern schloss er die Handelsschule in Istanbul ab. Später wurde er Bürgermeister der Metropole. Es dürfte ihm eine Genugtuung sein, jetzt die Großen der Welt zu treffen und ihnen seine Dienste, beispielsweise beim Russland-Ukraine-Konflikt, anzubieten.
Auf beiden Seiten haben wir geprüft, ob die Türkei als Vermittler agieren kann. Sowohl Herr Putin als auch Herr Poroschenko haben einige Forderungen gestellt. Auf dem G20-Gipfel in Argentinien werde ich mit Herrn Putin und Herrn Trump darüber sprechen.
Er selbst sieht sich als Big Player. Seine Gegner würden auf einen Steckbrief wohl eher schreiben, gesucht wegen des Verstoßes gegen die Menschenrechte.
Karin Sens hat uns den Erdogan-Steckbrief gemacht. Wir wissen nicht, ob Donald Trump oder einer der anderen Herren der feinen Gesellschaft, die sich bei G20 versammelt haben, das Buch Der Pate gelesen hat. Wir können nur sagen, es scheint so, als könnten sie es auswendig.
Was für Menschen wären wir, wenn wir unsere Vernunft nicht hätten, sagte Don Corleone. Wir wären alle nicht besser als die Tiere im Dschungel. Aber wir haben unsere Vernunft. Wir können vernünftig miteinander reden und wir können vernünftig denken. Lasst euch sagen, dass wir stets unsere Interessen verfolgen müssen. Aber wir müssen mit der Zeit gehen. Die Zeit der Revolver, der Morde und Massaker ist vorbei. Wir müssen geschickt sein wie Kaufleute. Wir sind denen nicht verantwortlich, die sich erdreisten, uns zu sagen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Wer sind sie, dass sie sich einmischen, wenn wir für unsere eigenen Interessen arbeiten? Cosa nostra, sagte Don Corleone. Das sind unsere eigenen Angelegenheiten. Wir werden unsere Welt selber regieren, denn es ist unsere Welt. Cosa nostra.
Cosa Nostra, eine feine Gesellschaft, G20-Gipfel in Argentinien, HR2 Kultur der Tag. Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik an der Uni Köln. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wenn wir das alles betrachten, was wir heute Abend gehört haben vom G20-Gipfel, von den feinen Herren, die es mit den Menschenrechten, mit den internationalen Abkommen oft nicht so genau nehmen und ihre Gegner teilweise auch mit unrechtmäßigen Mitteln verfolgen, wo stehen wir da?
Nun, die G20 sind inzwischen weniger eine gut funktionierende internationale Institution als ein perfekter Maßstab dafür, wie sich die internationale Ordnung entwickelt, nämlich immer weiter weg von dem gepflegten Multilateralismus, der sich in den letzten 10 Jahren beobachten ließ, hin zu einer Welt, in der die einzelnen Staaten sehr wohl für sich sorgen und das, wenn sie es dann für angemessen halten, mit relativ brachialer Gewalt.
Professor Jakobait hat vorhin gesagt, wir bekämen den Gipfel, den wir verdient hätten. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist richtig. Man hat auch die Regierung, die man verdient hat. Und es gibt nun bei der G20, anders als das mit dem Verdienen so ist, eines noch zu bemerken, nämlich es ist die einzige internationale Institution, die es momentan gibt. Deswegen muss man das nehmen, was da eben ist. Es ist keine ideale Zusammensetzung. Es ist kein Verfahren, das besonders effektiv ist. Und selbst wenn ein Kommuniqué am Ende herauskommt, ist das meistens das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Aber was anderes gibt es nicht. Und reden in all diesen Konfliktfällen ist immer noch besser als jede andere Alternative.
Ohne konkrete Fortschritte würden internationale Treffen nutzlos oder sogar kontraproduktiv. Das hat der französische Präsident Macron gesagt im Vorfeld von Buenos Aires. Nun haben wir gehört, dass ja ein Großteil der Arbeit sowieso nicht da gemacht wird, wo wir hinschauen, sondern übers ganze Jahr hinweg von den sogenannten Sherpas, wie die Unterhändler genannt werden. Und die bringen ja durchaus Ergebnisse hervor, oder?
Natürlich. Es ist so, dass es eben Verpflichtungen gibt, die dann zu diesen Gipfeltreffen vereinbart werden. Das wird nur immer weiter abgeschwächt. Nehmen Sie das wichtige Thema des Klimaschutzes. Hier versucht man in Argentinien irgendwelche Regelungen zu finden, dass die Amerikaner nicht völlig abbeidrehen. Und schon in Hamburg war es nicht möglich, hier eine gemeinsame Position zu vereinbaren. Oder nehmen Sie die Handelspolitik. Da wird um jedes Wort gerungen, weil eben der große Handelskonflikt zwischen den USA und China sich in diesen Worten widerspiegelt und man versucht hier die Position durchzudrücken. Also das ist, wenn Sie so wollen, die Auseinandersetzung, die ja auch an anderer Stelle geführt wird und die im G20-Prozess dann eben weitergeführt wird.
Nun haben wir auch gehört, dass sich die ausrichtenden Länder durchaus etwas davon versprechen, dieses Großprojekt da durchzuziehen, was ja auch mit großen Kosten verbunden ist. Aber trotzdem scheint es sich ja doch für den Ausrichter irgendwie zu lohnen. Also Argentinien hat jetzt ja auch Kredite vom IWF bekommen, obwohl man natürlich noch nicht weiß, ob das wirklich auch gut fürs Land. Die Staatsverschuldung ist ja enorm. Aber bringt in dieser Hinsicht der Gipfel etwas wenigstens einzelnen Ländern?
Na, der Gipfel bringt Image. Und das ist genau das, was auch alle davon wollen. Deswegen reisen alle an. Es geht um Bilder, es geht um symbolische Politik. Das ist das, was vom Gipfel vermittelt wird. Und Argentinien sieht sich eben hier als Ausrichter eines der wichtigsten internationalen politischen Ereignisse der Welt. Das ist das Signal, das Land und die Regierung des Landes eben geben will. Deswegen ist es ja von Bedeutung, wer trifft wen, wer lässt sich mit wem fotografieren, wer guckt wen böse an und wer lächelt mit wem. Das sind die wichtigen Signale, die eben zurückgegeben werden zum heimischen Publikum, indem man dadurch seine eigene Stellung im politischen Wettkampf zu Hause stärken möchte.
Nun ist Angela Merkel erst verspätet eingetroffen. Inzwischen dürfte sie wahrscheinlich langsam da sein. Zum Abendessen ist sie ja angekündigt. Man hat jetzt schon gemerkt, sie fehlt. Wie wird das denn sein, wenn Merkel nicht mehr zu solchen Gipfeln anreist? Wer könnte denn ihre Rolle, ihre vermittelnde Art, wer könnte da in die Bresche springen? Wer kann das übernehmen?
Naja, das ist ein typisch deutscher Blick, wenn man diese vermittelnde Art jetzt betrachtet, weil wir genau diese Art von Politik gewohnt sind, über viele Jahre jetzt hin. Die Frage ist, wie effektiv ist das und was bewirkt es wirklich? Hier geht es ja mit Blick auf den Gipfel vor allem um den um die Krise und den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dass hier eben deeskalierend eingegriffen wird. Das wird nicht an einem Tag geschehen und das wird sozusagen dort nicht zu lösen sein. Und Präsident Putin wird nach einem Gespräch nicht sagen, na, dann drehe ich eben in eine andere Richtung und wir verhalten uns anders. Sondern das sind viele, viele Schritte, die man gehen muss und die Gruppendynamik, wenn Sie so wollen, eines solchen Gipfels, die kann dazu beitragen, das zu unterstützen. Aber richtig ist, dass ganz generell die vermittelnde oder wie man das dann im Fach sagt, die auf multilaterale Absprachen orientierte Art ein wenig wie aus der Zeit gefallen scheint. Die großen Spieler jedenfalls, die stellen sich das, die Auseinandersetzung ganz anders vor und sie führen sie ganz anders. Sie führen sie in Moskau mit Russia first, in Peking mit China first und in Washington mit America first.
Der chinesische Präsident, der hat uns noch gefehlt mit dem Steckbrief. Auf den müssen wir leider verzichten, aber er hätte dazu gezählt, oder?
Ohne Frage. Denn Präsident Xi, der die amerikanische Lücke, die aufgemacht wird durch den Wirtschaftsnationalismus von Donald Trump, geschickt nutzt, verfolgt eigentlich überhaupt keine andere Politik. Er verfolgt eine wirtschaftsnationalistische Politik, sozusagen das ist Trumps Bruder im Geiste, wenn man das so will. Er verkauft es allerdings viel, viel besser. Und dass die chinesische Politik im Innern sehr rabiat ist, dass, wie sie mit Minderheiten umgeht, wie sie mit Menschen umgeht, die sich nicht völlig angepasst verhalten, ist nun nicht anders als schrecklich zu nennen. Und dass inzwischen in China die erste digital totalitäre Gesellschaft entsteht, in der eine lückenlose Überwachung des Privat- und Berufslebens dazu führt, den Menschen ihre Lebenschancen zuzuweisen, und indem nur angepasstes Verhalten eben dazu führt, dass man im Beruf Karriere macht, im Privatleben sich Annehmlichkeiten verschaffen kann, eine schöne Wohnung bekommt, einen Kredit bekommt und anderes mehr. Das ist eben die schöne neue chinesische Welt, in die wir gerade schauen können.
Da haben Sie uns den fehlenden Steckbrief noch nachgereicht. Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Uni Köln, ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag, eine feine Gesellschaft, G20-Gipfel in Argentinien. Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Sendung noch einmal zu hören auf hr2.de, in der ARD-Audio-App oder in der Wiederholung ab 22.05 Uhr in hr-info. Redaktion in dieser Woche Angela Fitsch, Oliver Glab, Hadija Haruna, Claudia Sauter. Produktion Dorothee Schuler. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.